Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
Die Trennung war nur ein Scheitern als Vater, weil ich gedacht habe, das wollte ich für meine Kinder nicht. Aber ich wollte weder für mich noch für meine Frau, dass wir unglückliche Menschen sind und uns die nächsten 40 Jahre auf den Keks gehen und streiten. Das wollte ich für die Kinder nicht, aber auch nicht für sie, nicht für uns beide zusammen. Und das sage ich meinen Kindern auch heute, wenn sie sagen, warum bist du denn nicht mehr mit Mama zusammen? Dann sage ich auch, Mama und Papa dürfen glücklich sein.
Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört oder schaut Männer weinen heimlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Als Anwalt bin ich gescheitert. Meine Ehe ist gescheitert. Und meine YouTube-Karriere war schon gescheitert, bevor irgendwer überhaupt etwas mitbekommen hatte. Okay, meinetwegen. Aber wieso schiebt mein Hirn eigentlich direkt hinterher und vielleicht auch als Mann? Was soll das überhaupt heißen? Wieso sollte mein Mannsein etwas sein, wo diese Kategorie gescheitert überhaupt Sinn macht? Das ist ja eigentlich total unlogisch. Aber gesellschaftlich ist das Mannsein irgendwie mit einer Erwartung verknüpft. Und zwar, Dinge erfolgreich zu schaffen. Oder genauer, es ist mit der Erwartung verknüpft, möglichst nicht zu scheitern. Und genau dieser kleine Unterschied ist entscheidend. Denn nicht scheitern dürfen, oder wenn, dann nur als Heldengeschichte des Wiederaufstiegs, das ist eine Haltung aus der Angst heraus. Da geht es weniger darum, etwas Neues zu gewinnen, sondern vor allem darum, nichts zu verlieren. Kein Status, kein Gesicht, keine Kontrolle. Es ist der Druck, diese Fassade des starken, souveränen Mannes aufrechtzuerhalten, der alles im Griff hat. Mein heutiger Gast ist preisgekrönter Journalist, Autor und Kolumnist. Er bezeichnet sich selbst als zufriedenen Beta-Mann. Eine Kategorie, über die wir gleich nochmal sprechen müssen. Und er hat Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Gib mir das, ich kann das. So, jetzt ist es kaputt. Was, wenn du mich fragst, nach einem sehr typischen Satz von Männern klingt. Herzlich willkommen, Alexander Krützfeld.
Hi, danke für die Einladung.
Alexander, du hast, wie gesagt, Anfang des Jahres ein Buch veröffentlicht mit dem eben besagten Titel. Und der Untertitel ist Geschichten über das Leben, das Scheitern und das Weitermachen. Warum kennst du dich so gut mit dem Scheitern aus und warum fühlst du dich berufen, darüber ein Buch zu schreiben? Willst du das mal erklären?
Du hast ja eben schon gesagt, ich hätte mich selbst als zufriedenen Beta-Mann bezeichnet. Da kam mir gerade so diese Geld oder Liebe, das so diese Fremdzuschreibung, wenn plötzlich der Vorhang aufgibt. Aber es ist halt es ist halt irgendwie so, dass nicht nur die Erfahrung meiner letzten Jahre, ich bin in die Privatinsolvenz gerutscht, ich habe auch eine Trennung hinter mir, die sehr schmerzhaft war. Das alles hat irgendwie nicht zu diesem Eindruck allein geführt, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war von Anfang an so. Also wenn ich so an Scheitern denke, dann denke ich an die E-Jugend, wie der Trainer so über dich hinweg deutet, wenn er so die Mannschaften aufstellt. Also es gibt ganz viele Dinge. Ich bin dreimal durch den Führerschein gefallen.
Meine Schwester auch.
Ja, aber wie du es gerade gesagt hast, als Mann.
Oh.
Ja, und es hieß dann immer, ich bin ein wahnsinnig schlechter Autofahrer und dieser Eindruck ist in meiner Familie bis heute komplett präsent.
Ja.
Noch vor zwei Tagen wollte ich mir das Auto meines Stiefvaters leihen und dann schon dieses Gesicht, ne? Also dieses Gesicht so, dass man es eigentlich nicht tun kann, weil man weiß, man kriegt das Auto nie wieder und das ist jetzt irgendwie 20 Jahre her. Und solche Sachen bleiben so lang haften an einem, genauso wie man immer Kind bleibt, wenn man nach Hause kommt. Und sich davon irgendwie befreien zu wollen, befreien zu müssen, ist ja einerseits etwas total Selbstoptimierendes. Weil das, wie gesagt, die Erwartung ist. Du sollst eben die Heldengeschichte daraus machen.
Mhm.
Und andererseits hast du aber einfach auch keinen Bock, dein ganzes Leben lang mit so einem Stigma rumzulaufen.
Wo bist du denn gescheitert? Jetzt mal abgesehen vom Führerschein und Bundesjugendspiele. Willst du mal die Geschichte erzählen der letzten Jahre, wie du in die Privatinsolvenz gerutscht bist?
Ich habe versucht, einen Resthof zu sanieren.
Mhm.
Das war anfangs eine sehr lustige Veranstaltung. Wir hatten ein ganz traumhaftes Gelände für einen günstigen Preis bekommen und da sich dann schon relativ schnell nach dem Kauf herausstellte, dass das Haus nicht 2, sondern möglicherweise 400 Jahre alt ist, weil nämlich das Fundament 2 Dörfer weiter gefunden wurde. Das Haus wurde also vor, weiß ich nicht, 200 Jahren mit Pferdekarren erst an seinen Platz gebracht, weil es war ein Fachwerkhaus, man konnte es stecken. Dementsprechend war also genau das Fundament mit genau denselben Abmaßen.
200 Jahre altes Haus wurde mit Pferdekarren...
Ja, also es muss irgendwie Teil von einem Deal gewesen sein.
Okay.
Keine Ahnung, ob Ehe oder Landwirtschaft. Auf jeden Fall stand das Fundament des Hauses, ich stand da mit genau den Abmessungen bei einem Menschen, der 2 Dörfer weiter wohnte, im Garten. So. Und bei uns fehlte es. Deswegen war irgendwie klar, naja, also es war eben auf Sand gebaut. Und das Haus war das ist, glaube ich, auch keine neue Erkenntnis, wenn du so einen Resthof sanierst, war natürlich viel maroder, als wir gedacht haben. Wir haben das vorher alles abklären lassen und natürlich uns sehr viele Gedanken gemacht und sehr konservativ so eine Art Wirtschaftsplan angelegt, wie will man das machen. Aber das hat das Haus eben nicht gehalten und es war Corona-Zeit, das heißt auch die Baukosten sind explodiert und wir sind über Kopf gegangen. Ja, und bis dahin waren wir Städter, wir kamen gerade aus Leipzig mit zwei kleinen Kindern. Wir hatten unsere schöne Loftwohnung an einen Wasserschaden verloren, weil über uns eine noch schönere Loftwohnung war von einem Menschen, der sie als Investmentobjekt nicht bewohnte. Und da war ein Heizungsrohr geplatzt und da kamen die Decken runter und wir hatten mit einem ja, 3 Monate alten Kind und einem 3 Jahre alten Kind Titanic-Momente. Ich stand also knöcheltief im Wasser, während meine Frau stillte und die Feuerwehr schrie, ich soll rausgehen, der Strom ist noch an. Also war wirklich so, check. Ja, und das war der Eindruck.
Und dann hast du gedacht, so jetzt raus aufs Land.
Genau, wir hatten das Haus schon gekauft, wir wollten das aber langsam angehen. Ja. Wir wollten langsam ablösen aus Leipzig, wir waren ja auch glücklich da. Und dann sind wir aber, weil du mit so kleinen Kindern nicht bei Freunden auf der Couch übernachten kannst, für die Freunde nicht und für die Kinder nicht, sind wir zu meiner Mutter gegangen, die ihre Wohnung geräumt hat aus Notfall. Und als wir dort waren, kam der erste Lockdown. Und dann saßen wir 2 Jahre fest und nach diesen 2 Jahren mussten wir auch nicht mehr zurückziehen, weil wir hatten Jobs und Kita-Plätze und das heißt, wir saßen irgendwie fest und haben in der Zeit versucht, dieses Haus zu renovieren. Und ich würde auch sagen, da die Situation ja auch so schwierig war, was Arbeiten an dem Haus angeht. Man war selbst unter extremer Anspannung mit so kleinen Kindern in der Corona-Zeit. Also es kam vieles zusammen. Es war aber am Schluss so, dass du schon das Gefühl hattest, du hast irgendwie dein Leben außer Hand gegeben. Also es war nicht ein Lebenstraum, 2 Städter mit einem Esel gehen aufs Land. Das war sicher die ersten Monate der Fall. Dann stellst du fest, die Baustelle frisst sich auf. Dann stellst du fest, die Architekten hatten recht, das ist ein Millionengrab.
Inwiefern?
Du kannst ein solches altes Haus schlicht nicht sanieren. Also du kannst es machen, wenn du ein super Handwerker bist und du hast super Handwerkerfreunde und du machst das dein Leben lang. Dann kannst du das tun. Oder du hast 1 Million auf dem Konto rumliegen zur freien Verwendung. Aber diese Dimension eines Bauernhauses, also musst du dir vorstellen, wir hatten auf dem Dach über 400 Quadratmeter Asbestplatten. Die musst du fachgerecht entsorgen lassen. Also ich will ja gar nicht wissen, was alleine das Dach hat schon, also so viel Geld gefressen, dass wir danach so dachten, ja gut, okay, jetzt, das war jetzt die Küche, ja, so. Also du hast wirklich das eine gestopft und wir wollten halt auch nicht einen Kredit aufnehmen, mit dem wir per se über Kopf gehen, sondern halt einen konservativen. Das heißt, du hast die eine Lücke finanziell gestopft und wusstest schon, bei der anderen Sache musst du jetzt extreme Abstriche machen. Und die Abmessungen sind zu groß. Also du kannst das mit einem kleinen Teil des Hauses machen, aber du kannst es eben nicht, also die Flächenkosten, alleine Boden auf, ne, ist ein bisschen Bauernhaus halt. Naja, aber es war dann eben auch schon teilweise zu spät und du musstest ja früh anzahlen und du musstest die ganzen Baumaterialien früh kaufen, weil die halt so hochgeschossen sind, alleine die Holzpreise. Wenn du es 2 Monate später bestellt hättest, dann hättest du es gar nicht mehr bezahlen können. Ja, Ende der Geschichte. Aus der Traum, kein Esel, kein Land. Also ich wohne da immer noch. Ich fahre auch ab und zu bei dem Haus vorbei.
Aber was war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das war's?
Der Moment war, als das Bauamt die Baustelle geschlossen hat und gesagt hat, hier könnt ihr nichts mehr sanieren, hier könnt ihr jetzt auch keinen Neubau machen. Vollkommen zu Recht. Da war der Punkt erreicht, an dem ich dachte, ich jetzt für mich gesprochen, ich wusste es ja. Ich wusste auch, was die Gefahr ist und die Gefahr war eingetreten. Also
Asbest oder
was? Nee, also weil wenn du jetzt zum Beispiel Wände nicht mehr hast, wenn ein Dachstuhl bricht oder so, das sind ja statische Elemente.
Der ist gebrochen.
Genau, und wenn du kommen viele Sachen zusammen, ne? Also es ist ja immer nicht so einfach zu sagen, okay, es ist jetzt nur irgendwie gebrochen, sondern wir hatten natürlich auch keine richtige Bodenplatte, wir hatten alle möglichen Dinge nicht, wir waren völlig über Kopf. Also wir waren völlig kopflos am Schluss von den Problemen, die von allen Seiten auf uns eingeschossen sind. Und haben deswegen natürlich auch selbst Fehler gemacht irgendwann, weil du wahnsinnig unter Druck stehst und die Kosten dich umbringen. Aber in dem Moment, wo das Bauamt gesagt hat, ist zu, war das einerseits das Scheitern. Also jetzt ist es vorbei, jetzt tritt die große Stille ein. Ich habe natürlich noch Kommunalpolitikern gesprochen, ich habe versucht, irgendwas zu retten und so. Aber du weißt, jetzt ist es rum und andererseits ist es eine große Entlastung, weil die Monate davor waren eigentlich der Horror. Also dieses Nichtwissen. Du hattest dann plötzlich schwarz auf weiß, so jetzt ist das gekracht. Aber über so einen Bau entstehen ja oft Risse auch in Beziehungen zu Menschen, die du gar nicht so wieder einfangen kannst. Also du musst ja zum Beispiel dich zusammen von einem Traum verabschieden wollen. Du musst überlegen, ob du einen Neuanfang zusammen machen kannst oder ob das jetzt vielleicht das Projekt deiner Beziehung war.
Und?
Ja, da folgte halt die Trennung. Die hat dann natürlich noch andere Gründe und auch ein, also jahrelange Versuchen und sowas. Aber es ist natürlich mit Kindern schlimm. Und die Stunde Null war, als ich, also meine Eltern haben sich selber getrennt, aber da war ich irgendwie 19, 20 oder so. Das war völlig in Ordnung für mich. Als ich zu meinen Kindern gehen musste und sagen musste, so, Papa geht jetzt. So, das war, merkst du es? Das war der schlimmste Moment von allen vielen schlimmen Momenten, die ich in meinem Leben irgendwie angehäuft habe, auch über Recherchen und über Menschen und Schicksalsschläge, was ich ja beruflich mache. Also ich kann das gar nicht in Worte beschreiben, wie schlimm die Angst war, wie schlimm das Schuldgefühl war, wie schlimm dieser Gang war an den Küchentisch. Und als ich da rausgegangen bin, habe ich mir erstmal voll einen reingelötet. Also ich war so überfordert mit meinen Gefühlen, so doll, dass ich eigentlich praktisch wie so ein Mensch in so einem Film quasi heulend an der Straße sitze und mir einen reinballer in der Hoffnung, es wird besser, mit dem Gewissen, es wird natürlich schlimmer. Und so diese Aussicht, was steht dir jetzt alles bevor? Also du hast ja einen Schmerz, der ist ja nicht nach einer Nacht weg oder nach 5 Tagen oder nach 3 Wochen, sondern der wird jetzt erstmal eine ganze Zeit viel, viel größer. Und damit war ich sehr überfordert. Und ich würde sagen, in den folgenden Monaten habe ich dann auch festgestellt, was viele Männer, glaube ich, in unserer Lage irgendwann feststellen, dass du sehr viele unsichtbare Dinge in deiner Beziehung an die Frau abgegeben hast, ohne das vielleicht zu wollen, in der Hoffnung, ein guter Mann zu sein, in der Hoffnung, ein guter Vater zu sein. Und dir fallen plötzlich, wenn du dann ganz alleine dich kümmern musst, so viele Dinge auf, bei denen du so hardcore ungerecht warst. Und so, also dann war es wieder ein Scheitern in Etappen nochmal obendrauf. Ich habe plötzlich festgestellt, ich war doch der Meinung, ich habe so viel gemacht und machen wollen und war verantwortungsvoll. Und dann siehst du halt an allen Ecken, wo, das hat mich so ein bisschen an den Bau erinnert, ja. Also du hast so einen Lebensentwurf, der auch irgendwie deine Identität ist, zumindest für die Zeit. Und dann bröckelt der von allen Seiten so ab und du denkst, hoffentlich bleibt noch so eine Eisscholle, auf der du am Schluss stehen bleiben kannst. Das war tough. Also das war die absolute größte Selbstlüge mir gegenüber. Und dann habe ich festgestellt, so, und wenn ich jetzt nicht, und deswegen auch das Buch, wenn ich jetzt nicht in Angriff schalte für mich, um irgendwie das in meinem Inneren zu reparieren und zu überlegen, wie kommt man aus so einer Lage raus, ohne ein selbstoptimierendes Arschloch zu werden, dann schaffe ich es nicht.
Und wie meinst du das mit dem selbstoptimierenden Arschloch?
Ich hatte so ein bisschen, also du kannst das ganz toll vor dir hertragen.
Wie meinst du?
Man kann ganz toll vor sich hertragen, dass man jetzt nach der Trennung alles gut machen will und dass man ein guter Vater sein will. Und man kriegt als Vater ja für alles Schulterklopfen, was Frauen nie kriegen würden. Und du kennst es bestimmt selber, die ersten Wochen auf dem Spielplatz warst du halt der heißeste Hochzeitskandidat ever. Weil alle in dir sehen, alle, ob Großmütter, andere Frauen, andere Männer, dass du super cool bist. Wenn du der Mann bist, der als einziger zur Kita kommt und das jeden Tag, dann bist du ein Held. Und da habe ich gedacht, das bin ich nicht. Tut mir leid, das bin ich nicht, das werde ich nicht und das will ich auch gar nicht werden. Ich würde gerne irgendwie für mich so einen Frieden mit meiner Rolle finden, dass ich das irgendwie gut machen kann. Aber ich möchte irgendwie kein Schulterklopfen dafür. Ich will nicht irgendwie präsent sein damit und anderen Role Model. Ich möchte einfach nur im Inneren meine Ruhe haben und das reparieren, was ich mir selber so voll in die Tasche gelogen habe. Und das war schwierig, so diesen Grat zu finden, weil man doch als Papa, wenn man dann auch noch nicht ganz so alt ist, irgendwie sehr glorifiziert wird. Die Leute sehen so viele Dinge, die man angeblich ja ganz toll macht, während sie ja die ganzen Sachen davor nicht gesehen haben. Und ich habe dann angefangen, wenn dann irgendwie Frauen auf dem Spielplatz gesagt haben, Mensch, ich finde das so toll, du machst immer und deine Frau muss ja echt die glücklichste Frau. Naja, die Trennung hat ja einen Grund, ne? Also da gehören ja 2 zu. Also nur, dass wir das hier nicht auf so ein Podest heben. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, das ist eine der Sachen.
Warum hast du das dann gesagt? Hast du das dann gesagt, um dir selbst gegenüber ehrlicher zu sein? Oder war dir das wichtig, dass Leute dich so sehen?
Mir war das schon auch wichtig. Also ich wollte natürlich, also ich habe so einen Hang, mich immer selber ein bisschen kleiner zu machen, schon mein ganzes Leben. Damit bin ich auch gut gefahren, weil es dir die Bodenständigkeit lässt, du wirst nicht arrogant, du bleibst empathisch mit Menschen, weil du dich selber einfach nicht so mega wichtig nimmst. Und das ist so eine Grundhaltung. Und die finde ich eben gut.
Und die hat ja auch Schattenseiten.
Die hat ganz viele Schattenseiten, aber alles hat ja irgendwie Schattenseiten. Also egal, wie man es irgendwie macht. Aber mir war das wichtig, den Leuten da schon mal ein bisschen den Kopf zu waschen und klar zu machen. Also ganz so idealistisch, wie ihr euch das jetzt vorstellt, ist das hier nicht. Und habe mir dann auch eben zum Beispiel offensiv Tipps geholt. Also dieses, was ich eben gesagt habe, dass man so vieles Unsichtbare übersehen hat in der ganzen Zeit. Das habe ich zum Thema gemacht. Und habe dann eben gesagt, oh, ich kann das und das nicht. Ich muss jetzt erstmal anfangen mit ganz vielen Basics, was die Kinder betrifft, was ich einfach jahrelang irgendwie, ja, was ich schon jahrelang nicht als meinen Beritt angesehen habe. Und dann kriegen ja Leute mit, wie viele Lücken du hast. Und das habe ich eben ganz offensiv gemacht. Und das habe ich auch offensiv meinen Eltern gemacht, die natürlich immer dachten, ah, der macht er so gut hier, ganz, was er für ein schweres Leben hat und trotzdem steht er noch aufrecht. Und ich habe eben gesagt, naja, ich stehe ja gar nicht aufrecht. Mhm. Musste ja auch mal in therapeutische Gespräche. Ich musste mich auch sehr viel mit meinen inneren Dämonen auseinandersetzen. Aber den Leuten zu sagen, also so ist es nicht. Ich bin keine Projektionsfläche. Ich bin ein Mensch mit Fehlern und mit Scheitern. Und darauf kann ich stolz sein, weil ich habe Lebenserfahrung. Ich habe durch all das, wo ich so richtig auf die Schnauze gefallen bin, immer wirklich was gelernt, nicht im selbstoptimierenden Sinne, sondern in dem Sinne, dass ich was daraus mitgenommen habe, was mir später, wenn ich drohte, wieder auf die Fresse zu fallen bei einer ähnlichen Sache, weil ich mache die Fehler auch doppelt und dreifach, geholfen hat, dass ich so gesagt habe, warte, wie war es damals? Möchtest du das jetzt tun? Und das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die mag ich an mir. Und wenn man eine Eigenschaft hat, die man an sich selbst mag, dann muss man sich nicht mehr so klein machen und dann kommt ein bisschen Selbstwertgefühl. Und dann hast du das Gefühl, okay, du machst gerade was richtig. Und das hilft. Also all das zusammen hilft, dich aufzurichten, wenn wirklich so alles weggebrochen ist. Weil ich war ja ein Nichts. Du hast es, glaube ich, in einem deiner letzten Videos mal thematisiert. Du bist so auf diese Rolle zugeschnitten als Vater. Wenn du die gefühlt falsch, ich habe sie nicht falsch gemacht, ich habe ein super Verhältnis zu meinen Kindern. Also, aber wenn du so das Gefühl hast, oh nein, ich habe das irgendwie nicht so gemacht, wie ich das machen wollte, dann musst du dich halt so ultimativ irgendwie neu finden und überlegen, was der Weg ist. Ne?
Und dass du das nicht gemacht hast, wie du es nicht machen wolltest, hast du gemerkt nach der Trennung?
Ja.
Oder war auch die Trennung für dich so ein Scheitern als Vater?
Die Trennung war nur ein Scheitern als Vater, weil ich gedacht habe, das wollte ich für meine Kinder nicht.
Ja.
Ich wollte nicht Trennungskinder haben, machen, produzieren, irgendwie so. Wollte ich nicht. Wie gesagt, ich kann das nicht mit meinen Eltern vergleichen, weil ich war in einer anderen Lebenssituation, aber man kennt die Geschichten, man hat so Schicksale mitbekommen. Das wollte ich nicht. Aber ich wollte weder für mich noch für meine Frau, dass wir unglückliche Menschen sind und uns die nächsten 40 Jahre auf den Keks gehen und streiten. Das wollte ich für die Kinder nicht, aber auch nicht für sie, nicht für uns beide zusammen. Jeder soll glücklich sein und auch verdammt nochmal, Eltern haben bei so viel Fürsorge, die sie geben, auch das Recht, einfach glücklich zu sein. Und das sage ich meinen Kindern auch heute, wenn sie sagen, warum bist du denn nicht mehr mit Mama zusammen? Dann sage ich auch, Mama und Papa dürfen glücklich sein. Und eben als Verbund. Also jeder hat irgendwie das Bedürfnis und das Recht.
Das sehe ich genauso, aber ich verstehe schon, dass das hoch emotional war, als du dann deinen Kindern gesagt hast, du ziehst aus, so. Aber dir war ja schon klar, dass du Vater bleiben wirst und dass du weiterhin Zeit mit ihnen verbringen willst. Warum war das dann so besonders schmerzhaft, glaubst du? Weil es dann doch schon das Scheitern war als funktionierendes Elternpaar oder weil du wusstest, es wird jetzt einfach schwieriger als Familie? Du enttäuschst deine Kinder oder was waren dann die Gedanken? Also ich kann das nachvollziehen,
ja.
Ich kann es selbst nicht so ganz.
Also auf jeden Fall spielt die Enttäuschung eine Rolle, dass man die Kinder enttäuscht. Es spielt die Fremdzuschreibung eine Rolle, dass man nicht doll genug gekämpft hat.
Ja.
Die sehr doll von außen an Beziehungen rangetragen wird, die nicht halten. Dass man sich einfach nur nicht Mühe gegeben hat. Und das habe ich sehr wütend gemacht. Auch oft in den Zuschriften auf Texte, dass ich gedacht habe, ja, dann mach du mal lieber eine Ehetherapie, Heinz Werner. So, also du gehst ja nicht von Kindern weg, ohne jahrelang an sowas gearbeitet zu haben. Und genauso wie die Mutter deiner Kinder bleibt und deswegen immer eine besondere Rolle hat, bleibst du Vater. Aber ich glaube, also der Abend, sich an den Küchentisch zu setzen und zu verkünden, dass ein altes Leben für immer vernichtet ist, so wie die Kinder das kennen. Für Erwachsene ist es irgendwie ein Neuanfang und du musst dich irgendwie durchwurschteln. Aber für die Kinder bricht ja eine Welt zusammen. Und denen das zu sagen und gleichzeitig auch ein bisschen der Auslöser zu sein, weil man ja diese Entscheidung getroffen hat, man hätte ja auch anders entscheiden können, man hätte ja auch sagen können, so und jetzt reiße ich mich mal zusammen.
Ja.
Aber ich wusste, dass das nicht geht. Ich wusste es sehr gut. Ich hatte das bei vielen Beziehungen miterlebt, wo das irgendwann endet, in passiven Aggressionen unter dem Küchentisch, in kleinen verletzenden Sätzen. Das wollte ich nicht und das wollte ich auch nicht für sie. Dass wir so ein Paar werden, weißt du, für die sich Leute im Restaurant schämen müssen.
Ja.
Kennt
man.
Und dann habe ich gedacht, okay, also ich sag denen das jetzt. Aber die Blicke, so, der Kinder. Und die...
Für die kam das ganz überraschend?
Für meinen Ältesten nicht, für meinen Kleinen, der war natürlich völlig überfordert. Der wusste gar nicht, was das ist, eine Trennung.
Wie alt war der da?
3 ungefähr, 2, 2,5. Ich weiß es nicht mehr genau, weil das eine Phase war, in der ich so doll unter dieser Last war, dass ich, also im Prinzip ist so, 6 Monate sind ein Tag und umgedreht. Ich habe zum Beispiel, ich schaffe es oft nicht mehr zu überlegen, wann bin ich genau ausgezogen. Ich weiß noch den Monat, aber ich habe keine Erinnerung. Ich habe dann so ein Erinnerungsfetzen, wie ich da in der Wohnung stehe und denke so, okay, du musst jetzt irgendwie ein Kinderzimmer machen. Wie machst du denn ein Kinderzimmer? Hat ja mal deine Frau so schön gemacht.
Krass, oder?
Und dann kommst du bei Übergaben in die Wohnung deiner Frau und denkst, oh, sie hat es so schön.
Ja, ja.
Sie hat so ein Händchen. Die Kinder sehen immer so gut aus und das, was ich denen anziehe, das kannst du auch nicht anziehen. Die können auch nicht so in die... So Sachen, die man plötzlich irgendwie denkt, die so kontraproduktiv sind und auch so falsch. Weil, mein Gott, was irgendwelche Leute denken, wie deine Kinder angezogen sind, ist wirklich herzlich egal. Ja, ich meine, wenn dein Kind dir mit 8 sagt, Papa, den Pullover, safe, der geht nicht. Dann geht er nicht. Aber ich fand diese Situation mit den Kinderzimmern, die fand ich so krass. Weil plötzlich stand ich dann bei Ikea und dachte, okay, du musst jetzt irgendwie so eine, was machst du jetzt?
Was glaubst du, was das ist? Weil mir geht's genauso. Ich muss ja auch ein Kinderzimmer einrichten. Ich lebe jetzt seit 2 Monaten, glaube ich, mit meinen Kindern in der neuen Wohnung. Und es gibt halt jetzt eine Spielecke, die ist mehr oder weniger improvisiert. Und ich habe gedacht, ja, warte mal, jetzt. Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht. Das hat meine Frau gemacht. Die hat so Sachen geplant und ich habe das natürlich auch nicht im ausreichenden Maße gewertschätzt. Ich dachte, ja, die macht das halt und ich mache andere Sachen so und jetzt muss ich das machen und ich kriege es nicht hin. Ich musste mir eine Freundin nach Hause einladen und mit der darüber reden. Ich meine, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin 40 Jahre alt.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass man sein inneres Selbst nicht gefunden hat bisher. Ich glaube, dass das Einrichten von Räumen, speziell für Kinder, einem die schmerzhafte Frage offenbart, ob man eigentlich weiß, wer man selber ist, weil um etwas einzurichten, musst du ja eine Vorstellung davon haben, wie du es selber schön finden würdest oder eben deine Kinder. Und du musst dich selbst und deine Kinder massiv erkennen in dieser Konstellation. Ich weiß noch, als ich meine Wohnung eingerichtet habe, hat ein Freund, der wirklich ein Händchen dafür hat, den habe ich auch kommen lassen und der sollte meinen Schreibtisch machen. Das fand ich alles ganz gut. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, je länger ich in diesem Lebensmodell jetzt lebe, das ist ja auch eine Fremdzuschreibung. Also er hat das ja gemacht, wie er das schön findet. Ich fand das damals sehr schön aus reiner Hilflosigkeit, weil ich meinen Weg nicht gefunden habe. Heute, nach fast 3 Jahren, mache ich das selbst. Aber ich stand bei Ikea in dieser Kinderhölle, die es ja einfach ist. Also ich kriege da wirklich Aggression, weil ich auch immer glaube, was machen wir Kindern denn vor, wie diese Welt ist? Also die Farben und diese Bettgestelle und so. Aber ich musste ja irgendwas tun. So. Und das war eben der einzige Weg. Und ich hatte auch nicht so viel Geld zu dem Zeitpunkt, weil das ja alles mal kostet, diese Umzüge. Und dann habe ich einfach das so gemacht, wie Ikea mir das sagt.
Perfekt.
Und das hat dann auch erstmal getaugt. Aber ich habe dann festgestellt, je mehr Zeit ich mit denen verbringe, je mehr ich mich selbst in meiner Rolle erkenne und dann vor allen Dingen mir irgendwann die Frage gestellt habe, so, was machst du jetzt eigentlich? So, das hast du jetzt geschafft. Du hast dich jetzt getrennt, du bist jetzt privatinsolvent. Kindern geht's gut, die werden nicht sterben, was machst du? Und dann habe ich festgestellt, dass solche Sachen wie Mode, solche Sachen wie Einrichtung, solche Sachen wie, wo will man eigentlich mal wieder in Urlaub hin? Also so völlig profane Dinge, die ich mir jahrelang nicht gestellt habe, weil ich keine Zeit, keine Ressourcen hatte, mich mit mir selber zu beschäftigen, dass die irgendwann so richtig massiv zurückgedrängt sind. Also, dass du plötzlich in einem Laden stehst und denkst, diese Jacke wirst du dir nie leisten können, aber sie ist unglaublich gut und du würdest jemanden töten, wenn du sie dafür haben könntest. Sachen, die hätte ich niemals gedacht. Ich hätte mich nie für sowas interessiert. Jetzt ist es so, ich hasse Shoppen, ne? Also total. Es ist wirklich eines der größten Schwächen, und das jetzt nicht einfach dahergesagt, sondern ich würde es so gern können. Ich beneide alle Menschen, die das können. Gedanken verloren durch Innenstädte schlendern, mit Zeit, mit den Freundinnen Aperol trinken und irgendwas Cooles nach Hause bringen, von dem man nicht wusste, dass man diesen Wunsch hat. Ich würde das so gern können. Und heute ist es so, dass ich das kann, zum Beispiel für die Klamotten meiner Kinder. Also, dass ich wirklich viel Zeit investiere zu sagen, ich habe jetzt zum Beispiel mal eine Farbberatung gemacht und dann habe ich festgestellt, mein Sohn hat denselben Hauttyp, also hat er auch eine Farbberatung gemacht und jetzt wollen wir doch mal gucken, was bei Sand- und Olivtönen heutzutage so geht bei Kinderkleidung.
Dein Ernst?
Ja.
Okay.
Weil mein Kleinster hat eben denselben Phänotyp.
Ja.
Und dann habe ich das so angezogen, deswegen passt der Pullover, den Mama gekauft hat, so gut. Na, finden wir auch die passende Hose dazu. Und plötzlich hatte ich da Spaß dran. Und das war in den ersten anderthalb Jahren und so war das gar nicht denkbar. Das war einfach die Überforderung mit mir selbst, die ständigen Schuldgefühle, das ständige, ich muss das für die jetzt besonders gut machen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt sind sie also nicht eingegangen, das Jugendamt ist bisher nicht gekommen, das machst du also nicht so schlecht und jetzt musst du dich um dich selbst kümmern, damit du deinen Teil der Rolle auch ausfüllen kannst. Und plötzlich habe ich angefangen, diese Wohnung auf den Kopf zu stellen. Und plötzlich habe ich angefangen zu sagen, na gut, mein Ältester braucht jetzt das Kinderzimmer, das war mein Schlafzimmer, da muss ich jetzt eine Lösung finden, dann baue ich das alles um. Bei der Gelegenheit kannst du auch mal ein paar richtig gute Fotografien rahmen, brauchst mal den Schrank, du brauchst mal, und das Sofa, welche Farbe hat eigentlich so ein Sofa? Und dann kann man sich plötzlich 2 Stunden damit beschäftigen und am Schluss hat man etwas gefunden, bei dem man denkt, so jetzt weiß ich plötzlich, warum das Leute so glücklich macht, dieses sogenannte Konsumieren. Weil, wenn es dir selbst entspringt, der Vorstellung von Farbe, von Ästhetik, von ich fühle mich zu Hause halt wohler damit, dann ist das was eigentlich total Schönes. Und ich habe leider wieder auch Thema Scheitern, 39 Jahre, das komplett verachtet in meinem Leben und alle Leute für dumm gehalten, die so geistlos rumkonsumieren. Und heute muss ich sagen, auch da habe ich falsch gelegen.
Du beschreibst es ja so ein bisschen, als hättest du erst zu dir selbst gefunden seit der Trennung. Also dein Selbstbild gefunden, das es dir dann ermöglicht hat, dich für Dinge wie Einrichtung oder Kleidung überhaupt zu interessieren oder sich damit auseinanderzusetzen und zu wissen, was passt. Warum glaubst du, braucht es die Trennung dafür?
Weil ich glaube, dass man in Beziehungen, wenn man nicht aufpasst, so doll aneinander geschweißt wird, dass jeder nur noch 50% sein kann maximal. Und das betrifft ja insbesondere die Frauen. Also das Stichwort Selbstaufgabe und für die Partnerschaft viel zu tun, möglicherweise sogar zu viel, weil man es nicht gut geregelt kriegt. Oder eben, es ist ja auch so, wenn du in der Partnerschaft anfängst, Dinge zu regeln, du machst dies, ich mach das, ich will das nicht immer alles alleine machen und so, bringt ja immer schlechte Stimmung, egal auf welcher Seite. Und das setzt sich natürlich irgendwann fort und wird halt so eine allgemeine Stimmungslage. Weil eigentlich sollte es ja so sein, im Idealfall, der Mann erkennt, was zu tun ist und tut das. Die Frau erkennt, dass das und das zu tun ist, weiß ich nicht, was vielleicht sonst der Mann machen würde und tut es. Also es sollte ja eigentlich ein normaler Umgang zwischen zwei erwachsenen Menschen sein. So. Aber wenn du eben anfängst, immer so hin und her zu regeln, dann wird es schnell irgendwann ein Vorwurf, dann wird schnell irgendwann eine Verletzung, dann entsteht das Gefühl, nicht ausreichend genug zu sein, nicht gesehen zu werden. Und dann ist es schon echt schon nur noch so 3 Schritte in die Ehetherapie. Und ich glaube, bei mir war es eben so, dass meine Frau sehr viel aufgegeben hat für mich und natürlich für die Kinder massiv. Und dass ich vergessen habe, dass mein Anteil darin liegt, dass ich aus dem, was ich glaube zu sein, dass ich mehr hätte machen müssen. Du musst ja selber bereit sein, für dich einzustehen, bestimmte Dinge anzupacken und zu sagen, ich mache das jetzt, weil du aus dir selbst raus glaubst, ich bin so ein Typ, der das macht. Und wenn du irgendwann das Gefühl hast, du bist der Typ, der alles Mögliche nicht macht, weil das ist die Fremdzuschreibung, dann wirst du ja der Typ.
Ja.
Und das ist nicht, das kann man schön externalisieren und sagen, das entsteht in einer Beziehung und das sind die ganzen Verletzungen. Das ist aber auch eine eigene Form von Selbstaufgabe durch Gedankenlosigkeit. Und das war für mich der Punkt, das habe ich eben über Jahre gelernt, mich selbst in bestimmten Punkten zurückzunehmen, weil ich vielleicht gedacht habe, dass man das so als Vater macht. Und dadurch habe ich sehr massiv Verantwortlichkeit abgegeben.
Diese Zeit, in dem so alles über dir zusammengekracht ist, so mit dem Haus, dann kam die Trennung und so weiter und so fort, Privatinsolvenz. Kannst du sagen, was das so mit deinem Selbstbild oder vielleicht genauer mit deinem Bild deiner eigenen Männlichkeit gemacht hat? Hattest du überhaupt ein Bild deiner eigenen Männlichkeit?
Nee, also ich war so ein Männlichkeitsbildsverweigerer. Deswegen hat mich auch die toxische Männlichkeit nie überrascht, weil das war der Grund, mich aus ganz vielen Dingen auszuhalten. Männergruppen, Sportvereine, ich habe es gehasst wie die Pest, muss ich einfach sagen. Und war auch oft vielleicht ein bisschen unfair. Also bin auch oft meinem eigenen Klischee dann nochmal mit anheimgefallen. Also eine ist ja das, was in der Realität deutlich ist, wie Männer sind, Männergruppen gegenüber Frauen im Rudel, in Rotten. So, das ist ja. Aber du neigst natürlich irgendwann dazu, dass sich das noch so verstetigt, indem du es dann noch weiter überzeichnest, weil wie du eben... dass ich irgendwann einfach das Gefühl hatte, so alle möglichen Männergruppen sind so, weil Männergruppen so sind, weil die Dynamiken festgeschrieben sind im Mann und das glaube ich heute nicht mehr.
Hast du das auch ein bisschen gemacht, um dich davon abzugrenzen, um dich vielleicht zu erheben?
Ich glaube, dass, erheben ja, in manchen Situationen schon, wenn es so um Vereinsmeierei ging, um Saufen auf Malle und so, dann habe ich mich natürlich eindeutig über das Klientel erhoben. Aber ich bin eben mit Frauen aufgewachsen und wurde von Frauen aufgezogen. Und ich würde sagen, das ist meine DNA gewesen. Also mein Vater konnte nicht so viel da sein und wir waren immer eine Gruppe von Frauen, Freundinnen meiner Mutter, nahe Familienangehörige, die also so die Kinder betreut haben. Und da ist es einfach eine andere Form von Betreuung. Für mich waren Frauen in meinem Leben immer näher. Meine Freundinnen waren alle Frauen. Wenn ich was unternommen habe, wenn ich geredet habe, habe ich mit Frauen geredet. Und irgendwie, dadurch wird die Kluft immer größer, irgendwann wieder zu den Männern zurückzufinden, weil du ihnen einfach auch manchmal Unrecht tust. Also nur weil sie vielleicht ein bisschen verschlossener sind und dann nicht so gut über Gefühle reden können, heißt das ja nicht, dass sie es nicht doch können und vielleicht auch wollen. Und den Weg zurückzufinden, zu sagen, sie sind nicht alle gleich, sondern es gibt sehr wohl Ausnahmen und sehr wohl Leute, die das einfach besser machen wollen. Und das darf man, finde ich, nicht so aus den Augen verlieren. Sonst ich persönlich habe da so oft in den Jahren gemerkt, dass ich auch so Unrecht tue, dass ich so alles über einen Kamm scheren möchte, weil es für mich einfacher kognitiv zu verarbeiten ist, wenn alle so sind. Ne? Zurück zu deiner Frage. Also, ich glaube tatsächlich, das ist mein Elternhaus, das ist meine sehr starke Mutter, das sind ihre starken Freundinnen, das sind die vielen starken besten Freundinnen, die ich in meinem Leben hatte.
Was mit deinem Vater?
Mein Vater hat mir einerseits was ganz traditionell Männliches mitgegeben, also er war halt sehr, sehr Abenteurer, wir waren Taucher, wir waren viel im Ausland, ich habe das Meer durch ihn entdeckt und man musste immer viele Waldspaziergänge machen, wo man stundenlang irgendwelchen Vogelstimmen lauscht, die man nicht auseinanderhalten kann, während man nur so blinzelnd eingepackt in so eine Thermojacke auf seinen Schultern sitzt. Aber so dieses Draußensein und ich habe viel, das kann ich jetzt natürlich nicht ausbreiten, aber ich habe viel von ihm, also er war, glaube ich, die wichtigste Person, als es zur Trennung kam in meinem Leben, weil ich meinen Vater fragen konnte, wie war das bei dir, du warst doch in einer ähnlichen Lage. So. Und das kann ich nicht ausbreiten auf Rücksicht auf ihn jetzt so, aber das waren Gespräche, ich weiß noch, wie ich also wirklich weinend quasi fast auf, also irgendwie an ihn gelehnt saß und gesagt habe, guck mal, vor 20 Jahren warst du's, es war umgedreht und ich war deine Schulter und jetzt haben wir es getauscht. Und das war ein Moment, der hat mich natürlich enorm an ihn rangeschweißt. Also das war ein Moment, in dem die Vaterfigur für mich wichtiger war als alle Frauen im Leben für diese Etappe. Und das habe ich mir immer so im Herzen behalten, dass er vielleicht nicht so viel sprechen kann über meine alltäglichen Probleme. Und das ist meine Form von Männlichkeit, die ich auch möchte. Die hat etwas sehr Fürsorgliches, sehr Weiches, sehr Beschützendes, aber nie Übergriffiges. Mein Vater ist die Antithese zu der Übergriffigkeit und Härte von Männern, weil er halt super verschmust ist, super weich, super gefühlig, nur er kann es halt nicht sagen. Ne? So, ist halt, du bist in dem ewigen Dilemma gefangen, so dass dein Vater ist gerade gestorben, du kannst einfach nichts dazu sagen und deine Mutter wird beerdigt und du kannst nichts sagen und dein Kind geht ins Studium und du kannst einfach, dir fehlen die Tränen. Aber ich weiß, dass eben bei ihm drin das halt alles ist und eben nicht auf diese, da ist nicht dieser Panzer, den es bei vielen Männern aus dieser Generation gibt, der Panzer gegen alles Gefühlige, sondern er fühlt das halt alles. Aber ihm fehlt das Vokabular. Und das finde ich eine Sache, die sehr unterstützenswert ist, zwischen Frauen und Männern zu helfen, das Vokabular zu finden. So. Weil das können Frauen wirklich sehr gut. Also sie können sehr gut ausdrücken, was in ihnen vorgeht. Und das wurde immer früher so total abgetan. Das merke ich auch alles jetzt erst. Frauenliteratur, weißt du, solche Sachen. Frauen reden die ganze Zeit mit ihren Freundinnen über Gefühle. Scheiße, hätten wir halt ein bisschen früher damit angefangen, das nicht lächerlich zu machen, ne? So, und dann stehst du so in der Mitte deines Lebens und denkst, na gut, okay, wenigstens trotzdem die Erkenntnis. Ich habe ja noch so 30 Jahre auf der Uhr. Ich kann jetzt ja noch was draus machen. Aber ich bin sehr gesegnet damit für mich, dass ich das Vokabular finden kann in irgendeiner Weise. Nicht perfekt und nicht super gut und ich werde auch nicht damit den Literaturnobelpreis kriegen. Aber das reicht für mich, um Schmerzen zum Beispiel zu verarbeiten und darüber irgendwie zu sprechen. Und ich weiß, dass es die Vorbehalte gibt. Ich kriege sehr viel Nachrichten auf die Kolumnen, du ja auch. Ich werde sehr viel angefeindet von Frauen und Männern. Frauen, die sagen, ich bin schwach, meine Partnerin kann froh sein, dass sie nicht mit mir zusammen ist. Von Männern, dass man nicht hart genug ist und so. Aber für jede, weiß ich nicht, 50 Zuschriften dieser Art bin ich froh über eine Zuschrift von einem Mann, der sagt, ich sitze hier gerade auf meiner gepackten Reisetasche Und für mich geht dieser Höllenritt erst los und danke, dass du die Kolumne schreibst. Und nur deswegen habe ich das gemacht. Ich hätte das, glaube ich, sonst aufgegeben, weil das nicht, es ist nicht das Thema, was mein Leben definieren wird. Ich habe ja auch die Familienkolumne nach einem Jahr beendet, weil ich einfach das Gefühl habe, so, ich muss jetzt den Absprung schaffen. Ich muss jetzt was anderes tun für mich selbst. Ich bin jetzt irgendwie, ich wachse jetzt aus dieser Lebenssituation raus. Ich möchte jetzt gerne wieder was anderes tun. Deswegen ist das Buch auch viel, viel lustiger, als zum Beispiel die anderen Bücher, die ich sonst so gemacht habe. Ja.
Du hast dich deinem Vater anvertraut nach der Trennung. Hast du dich auch anderen Männern anvertraut? Hast du Männerfreundschaften, wo du ähnlich sein kannst?
Ja. Also die Männerfreundschaften, die ich habe, ich würde mal so sagen, 3 bis 4 ganz enge, die sind genau deswegen handverlesen. Und da konnte ich viel, viel drüber reden.
Wie haben die reagiert auf insbesondere die private Insolvenz? Weil ich kann mir vorstellen, ich habe auch einen relativ hohen Studienkredit gehabt und es gab schon ein paar Momente in meinem Leben, wo ich dachte, boah, das wäre doch jetzt eigentlich die Lösung. Mal Finger heben und dann ein paar Jahre zusammenreißen. Ich hätte mich das nicht getraut, aber ich war jetzt auch nie in der Situation, in der du warst, weil das ja schon auch mit einem krassen Stigma verbunden ist. Und vor allen Dingen, glaube ich, unter Männern, die diesen Anspruch haben, du bist nur ein richtiger Mann, wenn du für deine Familie sorgst, wenn du finanziell auf sicheren Beinen stehst. Und je erfolgreicher du bist finanziell, desto geilerer Mann bist du so. Hast du oder spürst du einen Unterschied, wenn du von deiner Geschichte erzählst zwischen den Geschlechtern?
Nee. Also ich muss sagen, dass ich sehr viel Verständnis bekommen habe. Es gibt eine Sache, auf die ich innerlich sehr stolz sein kann. Wenn mir jemand sagt, ich kann finanziell nicht für meine Kinder so gut sorgen, weil ich wäre so ein Hallodri, dann stimmt das. Das kann ich unumwunden zugeben, dass das eine Schwäche ist. Und die ist auch nicht erst seit ein paar Jahren, sondern die ist.
Aber wie schön, dass du das dann kannst.
Ja, also ich meine, mir ist das auch nicht wichtig.
Die natürliche Reaktion von mir zum Beispiel wäre ja, was für ein Scheiß, ich mach doch alles.
Also als das zur Insolvenz kam, haben mir natürlich alle gesagt, ja mein Gott, du wirst dein Leben einschränken müssen. Ich habe gesagt, ich bin freier Autor, Leute. Ihr habt keine Vorstellung, wie ich lebe. Ich muss gar nichts einschränken. Ich werde wahrscheinlich sogar mehr haben. Und ich kann aber sagen, wenn Leute mir mit Finanziellem kommen, so zum Beispiel, ich habe kein Auto, das ist auf dem Land ja immer ein Problem. Ich muss ja, bin ja sehr viel auch auf Hilfe angewiesen, die ich glücklicherweise bekomme, aber das sehe ich auch. Aber wenn jetzt zum Beispiel Leute kommen würden, die sagen würden, ah, muss auch hier ein Auto haben, was ich finanziell halt nicht bezahlen kann, ohne dass es direkt in die Lebensmittelversorgung geht, das ist halt der Hintergrund. Ah. Dann sage ich ganz häufig, und das sage ich mit sehr großer Dominanz und auch mit Stolz, dass ich mich emotional um diese Kinder kümmere und dass ich die Qualitätszeit habe. Und dann ist die Diskussion vorbei. Denn der Großteil dieser Männer arbeitet bis 17 Uhr und geht danach ins Fitnessstudio oder am Wochenende segeln. Ich finde es super krass, das ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen, dass wenn Frauen Hobbys haben als Mütter, dann haben die immer irgendwas mit den Kindern zu tun oder maximal finden die vor der Haustür statt. Wenn Männer Hobbys haben, sind die weitgehend so weit wie möglich davon weg. Also segeln gehen, mit den Jungs mal in Harz. Ist mir nie aufgefallen, aber das ist wirklich zu 80% der Fälle stimmt es. Ich kenne wenige Frauen, die ein Hobby außerhalb haben. Und wenn sie eins haben, nehmen sie trotzdem das Kind ab und zu mit. Und Männer wollen dann unter sich sein. Die gehen dann in ihre Wutanfallkuppel oder so. Und dann wollen sie abgeschlossen sein. Am besten noch mit Kopfhörern gar nichts mehr von dieser Welt hören. Und ich sehe darin mich auch selbst. In einem Lebensabschnitt, in dem ich auch der Meinung war, mein Gott, endlich mal Ruhe. Mhm. Habe ich heute nicht mehr. Also ich genieße Ruhe. Ich genieße auch mal eine Woche dann ohne die Kids. Aber das mache ich mehr, um meinen Akku aufzufüllen für die Kids. Und nicht mehr, um aus dieser Realität heraus zu flüchten und zu sagen, so, und jetzt geht's nach Mallorca. So, ne? Das Gefühl habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mit den Kindern die cooleren Sachen erlebe, als in der Zeit, wo ich halt arbeiten muss. Also ich liebe Freizeitparks. Ne? Ich bin, also meine Kinder müssen immer zuschauen, weil ich dann auch sehr in die Vollen gehe. Aber die Versorgung von Kindern, dieses, ich bin halt immer mittags zu Hause und ich bin auch in den kinderfreien Wochen zu Hause. Das heißt, wenn zum Beispiel meine Frau Termine hat oder irgendwas klappt mit dem Kindergarten nicht oder so, dann bin ich grundsätzlich da, außer ich bin jetzt wirklich auf Recherche und dann ist das auch kein Problem. Also meine Kinder wissen auch, dass sie in der kinderfreien Woche um 14 Uhr bei Papa klingeln können. Ich habe sie neulich gefragt, was sie glauben, was ich arbeite. Und mein Ältester will auch gern Autor werden, weil er wahnsinnig viel liest. Und er hat gesagt, Papa schreibt Bücher und das lesen die Menschen nicht. Ja, die Menschen lesen es nicht. Es liest vielleicht so Benjamin und schreibt dann drunter Wahnsinn. Und für dieses Geschreibsel musst du auch noch Geld bezahlen. Aber mein Kleinster wusste gar nichts davon und hat gesagt, ja, Papa arbeitet halt nicht.
Nicht.
Der macht einfach nichts. Der sitzt zu Hause
und schreibt
und macht das Essen und geht mit uns ins Schwimmbad und sonst tut er nichts. Und ich finde das sehr cool, dass er das denken kann. Weil das tatsächlich meinem Wunschdenken entsprochen hat, dass ich so gerne diese Zeit, bis die Kinder halt nur noch so, wenn du sie irgendwas fragst, aufs Handy gucken und sagen Google, so lange will ich das irgendwie noch begleiten. Und das sind ja ehrlich gesagt nur ein ganz paar Jahre. Also es fängt ja jetzt schon an. Ich meine, deine Kinder sind noch jünger. Ich finde es so krass, dass die Pubertät mit 8 oder 9 beginnt. Ich finde es so krass.
Was?
Ich finde es so krass. Mir haben sie jetzt erzählt, dass auf einer weiterführenden Schule in der 5. Klasse werden Vapes verkauft mit synthetischem Cannabis drin.
Nee.
2 Züge 5 €. Pornografie ist ein Thema, weswegen die Polizei an die Schulen geht. Und ich
ja,
bin neulich,
bei euch auf dem Dorf.
Ja, genau, bei euch in Berlin ist halt vollkommen anders. Das wird auf keinen Fall Thema sein. Aber eben so Sachen, du gehst mit den Mädels von deinem ältesten Sohn irgendwie weg und die pfeifen plötzlich Männern nach, die sind 22, die sehen zweifellos super aus und schreien rüber, hey, die heißen Boys. Und du sitzt da so als Vater und denkst, oh nein, ich muss weitergehen. Und das ist jetzt so. Und demnächst fangen sie an, beim DM Lippenstift zu klauen oder so. Ich weiß es ja nicht, aber es ist jetzt, die sind 8. Die sind halt 8 und ich erinnere mich nicht daran, dass das bei uns so war. Und ich denke, das jetzt einfach mal vorzuziehen, bedeutet jetzt noch mehr zu investieren in die nächsten Jahre. Und deswegen nehme ich keine großen oder riesengroßen Projekte an, sondern sag mir so, nee, die nächsten 2, 3 Jahre, ich muss das abwarten. Irgendwann kommt der Bruch, dann weiß ich, dann haben meine Kinder plötzlich, denken mich nicht mehr automatisch mit und dann gehe ich in die Vollen und dann kann ich endlich mal 4 Wochen nach Paris. Aber ich heb mir das auf, weil diese Jahre jetzt sind so komprimiert, dass ich die auf keinen Fall in irgendeiner Form verpassen will.
Ich musste ein bisschen aufhorchen, als du gerade gesagt hast, dass du dich jetzt beruflich sogar bewusst zurücknimmst, um diese Zeit mit deinen Kindern noch zu haben, bevor sie dann dem iPhone verfallen. Das ist ja interessant, das spricht sehr mit mir, weil ich habe diese Gedanken ständig, dass ich schreibe ein Buch, habe einen Podcast, mache Social Media, gehe dann gehetzt zur Kita, hol die Kinder ab, bin dann immer noch gehetzt, bin im Zweifel noch am Handy, lese eine E-Mail und ich denke die ganze Zeit so, don't do it, sei bei deinen Kindern. Und es gelingt mir nicht, manchmal gelingt es mir, meistens nicht und dann verprügle ich mich dafür noch und es ist jeden Tag, habe ich ein schlechtes Gewissen und es ist in meiner Wahrnehmung ja eher was männlich Konnotiertes, dass Männer dazu neigen, wenn sie Kinder bekommen, oh, jetzt muss ich auch noch mehr arbeiten. Ich hatte Tilman Prüfer von der Zeit hier sitzen, der hat gesagt, als er seine erste Tochter bekommen hat, war sein erster Gedanke so, jetzt muss ich aber richtig Karriere machen. Und du sagst halt das Gegenteil und sagst, nee, meine Karriere kann warten, wenn meine Kinder alt genug sind, dass ich ihnen nicht mehr so wichtig bin.
Wie hast du es? Also, abgesehen davon, dass Tilman bestimmt ein super Vater ist, will ich an dieser Stelle nur gerade rücken.
Nee, er hat das ja auch, er reflektiert das und er bereut das mittlerweile. Das ist ja auch x Jahre her. So.
Ja. Also ich habe das bei der Geburt meines ersten Sohnes auch kurz gedacht. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Aber ich habe gedacht so, die Familie hängt jetzt vor mir ab. Die Frau ist jetzt eingeschränkt, zumindest für die erste Zeit. Also es war, glaube ich, so ein Ding, Wochenbett und sowas. Und dann so, oh, du musst jetzt hier die Leute versorgen. Es hängt jetzt an dir. Da habe ich das auch gedacht. Dann habe ich halt festgestellt, meine Frau verdient sowieso mehr als ich. Und ist auch, also brauchen wir uns nicht. Ich bin Schriftsteller, weißt du, ich sitze da rum und kriege ab und zu einen Knochen hingeworfen. Also ich habe dann irgendwie schnell festgestellt, also wenn hier irgendjemand versorgt, dann wird es andersrum sein. Und das war auch schwierig vor anderen Männern, das Thema. Weil das ist tatsächlich bei Männern noch Scheitern.
Ja.
Und das finde ich...
Nicht der Versorger zu sein, meinst du?
Ja, und dass die Frau mehr verdient als du. Und das macht mich so richtig rasend.
Ja.
Weil, weißt du, es ist einfach... Erstmal ist es total scheißegal.
Ja.
Und zweitens ist es auch ganz schön, wenn du nicht der Versorger sein musst.
Mhm.
Weil mein Vater war sein ganzes Leben der Versorger. Und ich kenne so viele Väter aus der Generation, die ihre Kinder sehr wenig gesehen haben und die versuchen, das nachzuholen. Und ich war am Anfang auch super busy und habe auch Mails gelesen. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass das Schuldgefühl, das da entsteht, somit das Schlimmste ist.
Ja.
Das Allerschlimmste auf der Welt, dieses Gefühl. Das ist so garstig und ekelhaft. Und das hängt an dir wie eine Klette und es verfolgt dich bis in die Nacht. Und ich habe ja ein Buch über Sterbende geschrieben und habe mich dann daran erinnert, dass kein einziger Mensch, bei dem ich am Sterbebett saß, gesagt hat, oh, ich hätte mal gerne noch mehr gearbeitet. Sondern alle haben gesagt, ich hätte gerne die Kinder aufwachsen sehen. Und gerade in diesen Jahren bis 8 und nicht mehr mit Führerschein und sowas, nicht mehr mit Abi. Das kriegen die alle irgendwie auch hin. Da kannst du ein bisschen begleiten, aber dann sind sie raus. Und das sind sie eben heute viel früher als damals. Aber so diese ersten 10 Jahre, keine Ahnung, das ist jetzt nur mal eine Zahl, ne, weil ich bin ja auch nicht am Ende der... da, wo sie dich noch vollständig brauchen, da ist das mit dem Handy und mit, du wirst das nicht los. Das Problem ist, du wirst dir das später einfach doll vorwerfen. Und ich glaube, du hast nur die Chance, jetzt dieser Spirale zu entkommen. Zumindest für 2-3 Jahre. Es reicht übrigens. Du musst das nicht komplett alles umstellen. Es reicht einfach, konstruktiv mit diesen eigenen Schuldgefühlen klar zu werden und zu sagen, ich pack das an. Nur ich glaube, wenn sie 15, 16, 17 sind und du hast dann irgendwelche emotionalen Probleme, die du wahrscheinlich in dem Alter sowieso mit deinen Kindern hast, dann ist richtig scheiße. Und ich habe jetzt Pro-Tipp an dieser Stelle, aber nicht von mir aus meinem Leben, sondern der ist mir zugetragen worden. Ich habe im Internet einen Todeskalender gefunden. Darüber habe ich auch für Till, meinen Prüfer, geschrieben in der Zeit. Ein Todeskalender ist ein Kalender, an dem du Woche für Woche die Wochen abhakst, die dir noch bleiben, rein statistisch. Es ist, also ich habe ihn so aufgehängt, dass die Kinder ihn nicht gefunden haben, weil ich wollte die Diskussion nicht. Aber du musst am Anfang so aussuchen, wie alt du bist und dann eben, weil, ne, wenn du jetzt, also du kannst nicht mit 8 so einen Kalender bestellen, weil der ist einfach zu groß. Aber wenn du jetzt zum Beispiel 60 bist, möchtest du so einen Kalender auch nicht mehr bestellen, weil der ist ja schon sehr klein. Und ich habe den dann eben, es gab dann 30 und 40 und ich glaube, ich habe ihn aus dem Gefühl heraus, noch nicht sterben zu wollen, für 30 bestellt. Ah nee, Quatsch, mit 40 geht ja nicht, weil die Wochen sind ja schon weg. Ich war noch nicht 40, war irgendwie 37 oder so und musste dann die 7 Jahre ja schon mal abhaken. Und das war schon, also du hast wirklich lange Zeit, dein Leben als reine Zumutung zu empfinden, während du das machst. Ne? Und du kannst wirklich über alles nachdenken und da kommen Bilder von früher und wie du schwimmen gelernt hast und wie du das erste Mal im Schwimmbad gestürzt bist. Und dann war ich irgendwann bei dieser Woche angekommen und dann habe ich so festgestellt, so Woche für Woche, immer freitags, habe ich abgehakt. Und dann war ich manchmal mit den Kindern irgendwo und dachte, jetzt noch eine Mail schreiben, mein Verlag wartet, irgendwo musst du einen Text abgeben, die Kinder streiten sich im Supermarkt, was soll das jetzt, könntest du mal kurz ausrasten, das kann ja wohl nicht sein. Und in diesen Momenten habe ich gedacht, oh, du hast aber ja nur noch so 2800 Wochen, willst du das jetzt? Ist das jetzt das, was du jetzt machen musst an dieser Stelle? Und das hat mich sehr hart kuriert. Das hat mich, also ich habe es mit Sinnsprüchen versucht, mit Coaching, mit allem Möglichen, was man so macht, wo man sich Hilfe, Bücher lesen. Nichts hat so geholfen mit dieser Kalender Woche für Woche. Und nach 6 Monaten oder 5 Monaten oder so konnte ich den abhängen. Brauchte den nicht mehr, weil ich einfach für mich gedacht habe, okay, von diesen 2872, ich bin schlecht in Zahlen, das wird wahrscheinlich jetzt auch viel weniger sein. Aber ich habe gedacht, von diesen Wochen gehen jetzt ja noch die Wochen aus, also ab, die deine Kinder dich brauchen. Und das ist ja auch davon nur noch ein Viertel. Und das letzte Viertel bist du wahrscheinlich schon Pflegefall und hängst irgendwie an Schläuchen. Das heißt, dann hast du ja noch weniger Zeit.
Die Hälfte.
Ja, und dann habe ich gedacht, oh, das ist nicht mehr viel. Mann, und ob ich jetzt in der Zeit 5 Reporterpreise gewinnen sollte oder ob ich was anderes mit meinem Leben anfangen sollte, was ich vielleicht auch Schönes machen könnte, mit Freunden, auf Reisen, auf irgendwas, dann weiß ich schon, wo meine Priorität da liegt. Und dafür habe ich echt 36 Jahre gebraucht, zu erkennen, dass ich voll auf dem Holzweg bin. Und das war genauso wie mit der Trennung. Du kannst dich wunderbar auf solche Dinge einrichten und du merkst die Fremdzuschreibung nicht. Du merkst als Mann, ich kann jetzt nur, also nicht, weil es nur Männer betrifft, sondern weil ich ja nur als Mann sprechen kann, du merkst einfach nicht, wie diese Urteile und diese Sozialisierung von außen so unsichtbar die ganze Zeit auf dich wirkt, bis du ausgebrochen bist. Und danach hältst du es für grotesk. Dann denkst du, was habe ich gemacht? Was habe ich denn für blöde Bücher geschrieben oder was habe ich denn für doofe Texte abgegeben? Warum? Wieso habe ich in der Zeit nicht einfach beispielsweise keinen Text abgegeben? Und heute ist es anders. Heute ist es einfach für mich, dass die Zeit für mich und die Zeit für mich beinhaltet die Kinder. Ich trenne nicht in Zeit für mich, Zeit für Kinder und Zeit für die Arbeit. Das habe ich früher gemacht. Wie als wäre das Kinder haben auch ein Job.
Ja.
Sondern jetzt gibt es Zeit für Arbeit und Zeit für mich. Und Zeit für mich ist auch Zeit mit Kindern. Das ist jetzt inkludiert. Und das führt dazu, dass ich zum Beispiel in freien Wochen, wo ich die Kinder nicht habe, Gedanken mache, was ich mit den Kindern tue. In der Woche, wo sie zurückkommen. Oder dass ich zum Beispiel Kinderkleidung aussuche, weil ich ja dann Zeit habe. Ich kann dann ja ganz ungestört mal gehen. Und meine Kinder streiten sich halt oft. Und bei mir ist die Frage nach Gleichbehandlung immer so ein Ding. Also einerseits, weil ich mich selber als Kind immer chronisch ungleich behandelt gefühlt habe. Und weil meine Mutter Richterin war. Das heißt, ich bin also vorm Gerichtssaal aufgewachsen. Ich musste, wenn ich klein war, mit dem Rucksack in die Gerichtsverhandlung laufen und die Wachtmeister kannten mich und haben mich dann da reingeführt und dann habe ich mich nicht in den Zuschauerraum gesetzt, sondern mit meinem klöternen Ranzen neben meine Mutter hinter das Richterpult und habe dann in so eine Verhandlungspause gesagt, was gibt's eigentlich heute zu essen? Dann haben die Anwälte gesagt, angesichts der schlimmen Dinge hier könnte man sich ja vielleicht doch vergleichen. Und für mich war das, also war Gefängnis, war Fragen von Gerechtigkeit, waren meine Muttermilch. Darüber haben wir sehr viel gesprochen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, wenn du deine Kinder gleich behandeln willst, wie machst denn du das? Und dann haben sie sich mal super gestritten und dann habe ich mit denen ein Gerichtsverfahren gemacht. Ich habe das echt vorbereitet mit Zeugenbefragung, Indizienprozess, Urteil, Tagessätze, Ordnungsrufe, wenn der eine den anderen nicht ausspricht, hier Tagesgeld, 2 Euro, 5 Tagessätze zu bezahlen von deinem nächsten Taschengeld. Denk dran, nächste Woche ist Kirmes. Die ganzen Lügen, die sie übereinander ausgetauscht haben, wer schuld ist, ich dann gesagt habe, naja, zu meinem jüngsten Sohn, also die Frequenz, in der du geweint hast, die Länge und die Art deutet nicht auf eine ernste Kopfverletzung hin. Oder eben, wer ist jetzt daran schuld, dass der Zug kaputt ist? Ja, hier sind Haare im Zug. Du solltest das nicht über den Teppich ziehen. Ja, das waren die Hunde. Ich so, nee, das sind eindeutig die Haare von meinem Teppich.
Beweisaufnahme. So,
genau. Und habe dann eben am Schluss ein Urteil gesprochen und meinen Jüngsten verurteilt, diesen Zug unrechtmäßig entwendet zu haben. Und dann sagte er, ja, stimmt. Kann ich jetzt weiterspielen mit meinem Bruder? Und ich so, wie? Er so, ja, stimmt alles. Ich habe gelogen. Es tut mir total leid. Ich würde jetzt gerne weiterspielen. Und dann der Älteste sofort, ja, cool. Lass uns sofort mit dem Zug weiter Achterbahn zocken. Und das ist ja eine Sache, für die brauchst du Zeit und Gelassenheit. Sonst würdest du das nie machen. Aber es ist halt so, dass wenn sie sich heute streiten, sie oft sagen so, können wir nochmal Gerichtsprozess draus machen? Und ich so, ja, dann holen wir aber Oma aus dem Ruhestand zurück, Freunde. Und dann läuft das hier ein bisschen anders. Und ich genieße das, weil es einerseits extrem nachhaltig ist, weil die Kinder durch diese Stories, die dabei entstehen, die Stories entwickeln so ein Eigenleben. Und die Story ist meistens pädagogischer als die Handlung als solche. Also sie erinnern sich an die Story mit so einem Gefühl von, das haben wir gemacht und das hat Papa gemacht. Und sie erinnern sich nicht an den Ausgang, also als wenn man eine Regel vorgibt. Eine Regel ist ja so für Kinder, ja, Papa möchte jetzt gern was, vielleicht will er sogar seine Ruhe, lass mal Regeln nicht machen. So. Bei der Story ist es so, dass es so ein Eigenleben entwickelt, die Kinder sich das weitererzählen und dann eben sagen, ja, du hast aber damals gelogen und du weißt noch, wie das geendet ist. Und das finde ich halt extrem lustig. Also ich finde das extrem lustig, Geschichten in die Kinder reinzuimpfen, also zum Beispiel auch was Vorlesen angeht, was Geschichten erzählen angeht, sind wir halt super vorne mit dabei. Und ich möchte halt gerne, und das vielleicht zum Abschluss, ich möchte irgendwann, als Großvater habe ich nicht mehr die Chance, von Not und Entbehrung zu erzählen. Aber ich werde sagen, es war eine sehr anstrengende Zeit damals. Wir haben nichts gehabt und wir haben das Maximum draus gemacht. Und dann werde ich irgendwie beim ersten Date meiner Kinder super peinliche Kindergeschichten erzählen, weil ich sie halt alle weiß, weil ich bei allen dabei war.
Wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Aber bevor wir zum Schluss kommen, lese ich jetzt ein paar Sätze vor, die sind unvollständig. Und ich würde mir von dir wünschen, dass du die vervollständigst.
Oha, ich hoffe, ich scheitere nicht.
Erster Satz ist, ein echter Mann
sollte Verständnis haben, loyal sein und wissen, wann es Zeit ist, sich zurückzunehmen.
Die wichtigsten Männerfiguren meiner Jugend?
Mein Vater, Forrest Gump, Mario Basler, nein, keine Ahnung. Ich glaube, ja, also mein Vater auf jeden Fall und viele so seiner Freunde aus dem Bereich vom Leistungsschwimmen, also so seine Clique. Da habe ich immer gedacht, wenn das geht und wenn die Leute so miteinander umgehen und so offen miteinander reden, dann wird es nicht so schlecht werden.
Vorbilder sind für mich heute?
Alles Frauen. Tatsächlich. Also gerade im Beruflichen sind es ausschließlich Frauen.
Kannst du 2 nennen?
Hertha Müller und Katrin Passig. Obwohl Letztere das bestimmt nicht will, wenn ich das sage. Aber es ist so. Meine Mutter, definitiv, auch wenn das jetzt so kitschig klingt, aber gerade vor dem Hintergrund mit Gericht und Gerechtigkeit sehr. Ja, ich glaube, das.
Von meinem Vater hätte ich gerne gelernt,
dass es sich lohnt und dass man es immer versuchen sollte, über Gefühle zu sprechen.
Etwas, was mir schwer über die Lippen kommt, ist
zu sagen, dass ich etwas gut kann oder gut gemacht habe.
Ja.
Leider. Hab ja noch ein bisschen Zeit.
Kommst du dir nur schwer über die Lippen oder kannst du es dir auch selbst nicht
sagen? Kann erzählen? Das nicht gut. Einfach. Also ich kann weder gut Komplimente annehmen, noch kann ich mich ausruhen und sagen, ich habe etwas gut gemacht oder so gut, wie ich konnte. Es ist so die innere Glut, immer weiterzulaufen, die ist wahnsinnig anstrengend. Und nimmt einem viel Lebenskraft und Kapazitäten für anderes.
Angst macht mir
die Weltlage.
Ich hätte gerne schon früher verstanden,
was es bedeutet, Vater zu sein. Ja. Und wie schön es ist, Kinder zu haben.
Ich wünschte, mehr Männer
würden sich mit Podcasts wie diesem oder mit Literatur, mit anderen Rollenvorbildern beschäftigen, um zu verstehen, dass ihre Abwehrhaltung und der Hass und die Streitsucht gegenüber Frauen die eigene Unsicherheit ist und es sehr einfache Wege gibt, daraus zu kommen, die aber nicht bei den Frauen liegen und die sie auch nicht erklären müssen.
Die schönsten Tränen.
Die schönsten Tränen? Aha.
Ist der letzte.
Die schönsten Tränen. Als mein ältester Sohn mein neues Buch gelesen hat, Rückfragen gestellt hat und dann festgestellt hat, dass es vorne für ihn unter anderem gewidmet. Den Moment, dass er das erkannt hat und dass er es selber gelesen hat und dass er mit dem Autor Fragen zum Text diskutieren konnte, hat mich total berührt. Die Geschichte fängt eigentlich da an, dass er ja abends ins Bett soll und ich das Cover mit diesem Titel zugeschickt bekommen habe. Und ich habe ihn nicht gehört, er stand plötzlich neben mir, es war schon dunkel, ich saß am Schreibtisch. Und das Cover war eben aufgerufen auf dem Bildschirm und er las es vor und sagte, Papa, das ist ja ein mega guter Titel und fing an zu lachen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt schon mal das schönste Feedback für dieses Buch. Selbst wenn das wie Blei in den Buchhandlungen liegt, wird mir das nie was machen. Und das hat sich auch bewahrheitet.
Ich lese den Titel nochmal vor. Gib mir das, ich kann das. So, jetzt ist es kaputt. Das kann man bestellen und alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Danke, Alexander.
Danke dir.
Für dieses Gespräch. Wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch einen Bonusteil.
Muss ich irgendwas spielen oder so?
Das wirst du gleich erfahren. Du hast ja jetzt sehr viel vom Scheitern erzählt und du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, du möchtest nicht der Scheitern-Experte sein. Im Bonusteil versuchen wir das aber trotzdem mal ein bisschen.
War so klar.
Wir können vielleicht die Hörer und Hörerinnen ein bisschen mitnehmen und sagen, okay, das sind vielleicht Dinge, die wir gelernt haben aus früheren Umbrüchen. Ich habe jetzt ein paar hinter mir, du hast ein paar hinter dir. Vielleicht können wir so eine kleine Erste-Hilfe-Box zusammenstellen für den Neuanfang.
Ja, nur nicht, dass meine Erste-Hilfe-Box dann überhaupt erst in das Scheitern führt bei den anderen Leuten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen.
Ja, aber vielleicht muss das ja auch sein.
Also ich habe kein gutes Händchen, ich sag das nur schon vorab.
Ich auch nicht. Den Bonusteil findet ihr wie immer direkt unter dieser Folge in der Podimo-App. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich wie immer, wenn ihr den weiterempfehlt, wenn ihr den teilt, wenn ihr darüber sprecht, wenn ihr den bei Instagram teilt und so weiter und so fort. Das würde mich wirklich sehr freuen und das ist würde mir sehr helfen. Und ich glaube, das wäre schön, wenn noch mehr Leute diesen Podcast hören würden und sich mit diesem Thema auseinandersetzen würden. Apropos Instagram, um nichts zu verpassen, könnt ihr dem Instagram-Kanal folgen bei männerweinheimlich-podcast. Den Link und alle anderen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und wir hören uns gleich im Bonusteil. Das war Männerwein heimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.